Bitte geht davor.
Ja, ich freue mich, heute mal wieder vor euch stehen zu dürfen, um gemeinsam über Glaubenswahrheiten nachdenken zu können. Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen zu laut. Wir waren gestern auf der Einschulung von meiner zweitältesten Enkeltochter, der Judy. Sie ist an eine Schule in Eutten gekommen, Eutten-Bassen. Und da ich die ganze Woche nicht so richtig wusste, was ich sagen sollte heute Morgen, dass ich euch immer das selber erzähle, das wisst ihr ja, ging mir dabei eben besonders eben auf, wie sehr alles sozusagen entleert ist, wie sehr sinnentleert eben alles ist. Es wird gesungen ohne Gott, es werden die Menschen verehrt, aber nicht der Schöpfer. Ja, es wird auch so ein bisschen getanzt und irgendwie, aber alles ist eben völlig losgelöst von dem Wesentlichen, von dem, der alles gegeben hat und der alles ist. Also haben wir als Thema die zwei unsichtbaren Unbekannten. Ja, der unsichtbare Gott, Vertrauen fassen zu einem unsichtbaren Gott. Es ist ein neues Problem, was uns dort bewegt? Oder ist es schon... ging es den Menschen schon damals genauso. Und wenn man da ein bisschen sich mit beschäftigt, stellt man fest, das ist ein sehr altes Problem. Ich möchte aus Johannes 1,18 lesen. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Niemand hat Gott jemals gesehen, stellt hier schon Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums fest. Paulus schreibt es dann in 1. Kolosser 1,15 dann so. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene volle Schöpfung. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ein unsichtbarer Gott. Das wird auch immer wieder betont. Weiter vielleicht nochmal in 1. Timotheus 1,17. Da lesen wir dann von Paulus, aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der alleine Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Dem unvergänglichen und unsichtbaren. Immer wieder kommt es vor, ja, ein unsichtbarer Gott. Und das macht die Sache nicht gerade einfacher. 1. Timotheus 6,16. Haben wir es wieder, der alleine Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Niemand kann zu ihm kommen, niemand hat ihn jemals gesehen. Wir als Christen sehen seine Schöpfung, wir als Christen sehen andere Menschen oder sehen uns selber und sind da ganz fasziniert, was alles so funktioniert und was man alles so machen kann. Aber es bleibt der unsichtbare Gott. Eine Sache vielleicht noch aus dem Alten Testament. 2. Mose 33. Da steht als Überschrift schon bei der Lutherbibel, Mose begehrt die Herrlichkeit des Herrn zu schauen. Also, ich sag mal, irgendwie so eine... etwas, was ich glaube, jeder von uns auch schon mal so ein bisschen so gehabt hat. Mose begehrt, des Herrn Herrlichkeit zu schauen. Ich will das jetzt nicht ganz lesen hier, aber hier geht es halt darum, dass Mose sozusagen mit dem Herrn spricht und habe ich Gnade gefunden vor dir. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Herr, lass mich ein bisschen was von dir sehen. Und wie gesagt, dort hat er schon das Volk aus Ägypten geführt. Er hat dort schon die ganzen Wunder gesehen, die Gott in Ägyptenland getan habe. Die zehnte Plage haben wir morgen gerade schon von gehört. Also er hat schon viele Wunder Gottes gesehen. Und trotzdem so ein Augenblick da, wo er sagt, ich habe dich lieb und ich will wirklich mit dir gehen. Ich will alles tun, was du sagst. Und ich habe alles gerne gemacht sozusagen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich mehr erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen, meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Ein unglaubliches Vorrecht, was dort Mose widerfährt. Ja, wir lesen ja, dass kein Mensch so demütig war wie Mose. Kein Mensch dort so nahe Gott stand. Auf jeden Fall nicht zu dieser Zeit dort, wie Mose. Und trotzdem, eine Sehnsucht danach, etwas mehr zu erkennen, etwas mehr zu sehen. Tja, ich denke, ein ganz ureigenes oder ein ganz menschliches Empfinden in einer Welt, wo der große Unbekannte unsichtbar ist. Vielleicht noch eine Stelle aus Hiob 22. Hiob 22, 8. Aber gehe ich nun vorwärts, so ist er nicht da. Gehe ich zurück, so spüre ich ihn nicht. Ist er zu linken, so schaue ich ihn nicht. Verbirgt er sich zur rechten, so sehe ich ihn nicht. Wie sagt auch Hiob, ein Mann des Glaubens, ein Mann Gottes, als er nun in dieser großen Not steckte, wie wir auch alle kennen, ich brauche das jetzt nicht weiter auszuführen, da sagt er dann, gehe ich vorwärts, so ist er nicht da. Gehe ich zurück, so spüre ich ihn nicht. Ist er zur Linken, so schaue ich ihn nicht. Verbirgt er sich zur Rechten, ich sehe ihn nicht. Also auch dort, wir würden Gott am liebsten immer gerne spüren und auch immer gerne sehen. Etwas, was uns, denke ich, allen sehr bekannt vorkommt. Ja, manchmal mangelt es uns ein bisschen an Glauben. Und wollen wir da vielleicht Glauben durch etwas mehr Sehen ersetzen? Ja, Gott setzt sogar noch einen drauf. Er sagt, ihr sollt euch nicht mal Bilder machen von mir. Machet ihr kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis. Lasst es auf jeden Fall sein. Was für ein Dilemma. Keine Kaaba, wo man vielleicht hinpilgern kann. Kein Grab, was man sehen könnte. Ja, Christus zur Rechten Gottes ist natürlich besser. Aber unsichtbar. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Eine sehr interessante Aussage, die Jesus da in Matthäus 13, 17 fällt. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Wahrhaftig, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Also Jesus war da schon vollkommen klar, als Gott auf diese Erde kam, um sich sichtbar für uns zu zeigen. Viele, viele gerechte Propheten hätten sehr gerne den Tag Christi geschaut, hätten Jesus gerne mal angefasst, hätten Jesus gerne mal zugehört. Und uns geht es so. Wie können wir jemanden lieben, den wir nicht gesehen haben? Sehen die Herrlichkeit Gottes, Christus sehen. Ja, es gibt da so einen bekannten Spruch auch dazu. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Eine sehr bekannte Aussage, passt aber hier ganz gut. Antony de Saint-Exupéry. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Um die richtige Sicht zu behalten, müssen wir auf das Unsichtbare sehen. Oswald Kembas hat das gesagt. Um die richtige Sicht zu behalten, müssen wir auf das Unsichtbare sehen. Im Christentum handelt es sich darum, einer nicht glaubenden Welt den unsichtbaren Gott sichtbar zu machen. Albrecht Größ hat das gesagt. Im Christentum handelt es sich darum, einer nicht glaubenden Welt den unsichtbaren Gott sichtbar zu machen. Einen noch. Jemanden lieben heißt, als einziger ein Wunder begreifen, das für alle anderen unsichtbar bleibt. Jemanden lieben heißt, als einziger ein Wunder begreifen, das für alle anderen unsichtbar bleibt. Ja, aber wie schwer ist es mir, sich mit diesem Fakt abzufinden? Sich einfach damit abzufinden, Unsichtbarkeit. Ja, warum ist nur der Teufel und Gott meistens unsichtbar? Aber selbst seine Jünger sagen sowas. Sie sagen zu Jesus, zeig uns doch den Vater. Zeige uns den Vater und es genügt uns. Oder was sagen die Pharisäer? Tu nur ein Zeichen, dann wollen wir an dich glauben. Was tust du für ein Zeichen, dass du das tun darfst oder dass du das sagen darfst oder dass du das von dir behaupten darfst, Jesus Christus? Tu ein Zeichen. Lass uns was sehen. Zeig mal her, was du kannst. Oder steig vom Kreuz herunter, dann werden wir an dich glauben. Ja, wir sehen gerne Zeichen und Wunder. Und was sagt Jesus dann? Nehmt das Zeichen des Jona. 3 Tage, 3 Nächte im Bauch des Fisches. Ja, was für ein Dilemma, in dem wir doch stecken manches Mal. Ein wahrer Christ ist eigentlich ein seltsames Wesen. Er empfindet höchste Liebe für jemanden, den er nie gesehen hat. Er spricht in vertrauter Weise täglich mit jemanden, den er nicht sehen kann. Er wartet, in den Himmel zu gehen, Kraft eines anderen. Lehrt sich selbst, damit er gefüllt sein möge. Gesteht sein Unrecht ein, damit er für gerecht erklärt wird, und lässt sich fallen, um aufzustehen. Er ist am stärksten, wenn er am schwächsten ist, am reichsten, wenn er am ärmsten ist, und am glücklichsten, wenn er sich am schlimmsten fühlt. Er stirbt, damit er leben kann, verzichtet, damit er hat, gibt auf, damit er behalten kann, sieht auf das Unsichtbare, hört das Unhörbare und weiß, was das Wissen übersteigt. Wilson Todd hat das gesagt. Ein wahrer Christ ist eigentlich ein seltsames Wesen. Er empfindet höchste Liebe für jemanden, den er nie gesehen hat. Er spricht in vertrauter Weise täglich mit jemanden, den er nicht sehen kann. Er wartet, in den Himmel zu gehen, Kraft eines anderen. Lehrt sich selbst, damit er gefüllt sein möge. Gesteht sein Unrecht ein, damit er gerecht erklärt wird. Lässt sich fallen, um aufzustehen. Er ist am stärksten, wenn er am schwächsten ist. Am reichsten, wenn er am ärmsten ist. Und am glücklichsten, wenn er sich am schlimmsten fühlt. Er stirbt, damit er leben kann. Verzichtet, damit er hat. Gibt auf, damit er behalten kann. Sieht auf das Unsichtbare, hört auf das Unhörbare und weiß, was das Wissen übersteigt. Ja, der Glaube an Gott ist nicht ganz so leicht. Aber was ist die Alternative? Was ist die Alternative? Es gibt keine Alternative. Dem unsichtbaren Satan folgen? Dem Teufel auf den Leim gehen? Was sagt Jesus? Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Sünde. Klein Eva hatte sich gewünscht, dass ich die Geschichte von Adam und Eva heute Morgen erzähle. Und wir wissen, dass sie sehr gut da reinpasst, wie die beiden Menschen dort im Garten Eden gelebt haben und der Tag der Versuchung kam und Zweifel gesät wurde zum ersten Mal an der Autorität Gottes, wie Eva verführt wurde dort an dem Baum. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Könnte es Gott vielleicht zu ernst gemeint haben? Und so ging es los. Wir saßen gestern nach der Einschulung da auf der Mauer da, vor dieser Schule. Waren auch noch aus der Baptistengemeinde, waren auch noch welche da. Und dann ging es um das zweite Paradies. Und dann sage ich immer so gerne, ich bin ja so froh, dass im zweiten Paradies kein Baum mehr steht, der Versuchung. Weil irgend so ein Trottel bricht bestimmt wieder davon ab und isst davon. Und die ganze Scheiße fängt von vorne an. Nein, nein, im zweiten Paradies werden natürlich auch nur Freiwillige sein. Wie in der Hölle auch nur Freiwillige sind. Jeder wird das zu Ende leben, was er auf Erden gelebt hat. Tja. Satan ist überall mit der Rebellion gegen Gott unterwegs. Es heißt Diabolo, der Durcheinanderbringer. Und wie könnte der Böse besser beschrieben werden? Er bringt alles durcheinander. Römer 1, 25 schreibt Paulus, sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem Schöpfer. Also alles verdreht, völlig sinnentleert. Dem Geschöpf wird gedient, es wird beklatscht, es wird gelobt, es wird hoch honoriert. Den einen nimmt man es weg, den anderen gibt es man. Aber der Schöpfer wird vergessen. Gottlose Welt. Und was sage ich euch? Häufig haben wir uns schon daran gewöhnt, an diesen Missstand. Dass wir in irgendwelchen Veranstaltungen sind, dem Schöpfer wird nicht gedankt und gelobt. Nur das Geschöpf wird verehrt und beklatscht und bejubelt. Und wir nehmen das hin und uns fällt es gar nicht mehr besonders auf. auch uns bekriecht ist und beschleicht ist. Tja, geht noch weiter. Satan, der Verkläger der Christen. Satan, der Verkläger der Heiligen. Eine Stelle dazu aus Offenbarung 12,10. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie Tag und Nacht verklagt hat vor unserem Gott. Ein Verkläger, jemand, der uns ständig schlecht macht, vor Gott. Zum Teil hat er auch leider recht damit. Aber sozusagen kein gutes Haar dran zu finden, zu versuchen, sie schlecht zu machen, im Hiob-Brief wird das ja besonders schön ausgeführt, wie sowas dann stattfindet, wie sowas dann wirklich in Reality ist. Wir sollten ja eher so Anwalt sein und das Gute bei den Menschen raussuchen. Fällt manchmal nicht schwer, wenn man dann bei einem Personalgespräch ist. Aber das ist unsere Aufgabe. Anwalt zu sein, den anderen gut zu vertreten und das bisschen, was er noch hat als Gutes, herauszuheben, so wie Jesus das am Kreuz auch gemacht hat. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine Entschuldigung für die Soldaten. Aber er ist Anwalt auch noch dort, wenn er am Kreuz hängt. Aber viel anders da, Satan, der versucht, uns zu Fall zu bringen, unser Leben schwer zu machen und die Welt in Sünde zu verführen. Ja, seine Devise ist klar. Menschenkinder, sündigt doch ein bisschen mehr. Mehr Sünde, mehr Sünde. Und was Gott gut geordnet hat, denn wir wissen ja, dass Gott ein Gott der Ordnung ist, wird völlig durcheinander gebracht. So finden wir uns in einer Welt wieder, wo Homosexualität praktisch schon zum guten Ruf gehört. Und wehe, man ist auch nur ganz minimal anderer Meinung, hatte ich an dieser Stelle schon gesagt. Alles, was Gott geordnet hat, wird durcheinander gebracht und zerstört. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, den Feiertag heiligen, Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, kein falsches Zeugnis über deinen Nächsten verbreiten, auch nicht begehren deines Nächsten Haus, deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was der Nächste hat. Klare, gute Gebote von Gott her. Und je mehr sich Menschen danach richten, je länger hält die Welt noch. Gottes gute Ordnung. An dem, was wir nicht tun, dann, wenn wir nicht tun, was wir wollen, wird auch unser innerer Streit sichtbar. Auch wir stehen in diesem inneren Streit immer wieder aufs Neue, dass wir tun, was wir nicht wollen, dass wir denken, was wir nicht wollen. Eine gefallene Welt und wir mittendrin. Wir wohnen nicht im Kloster, wir sind Menschen unter Menschen, Menschen mit normalen Arbeitsstellen, Menschen bei ungläubigen Nachbarn und so weiter und so weiter. Der Kampf der Verführung ist ständig präsent. Nicht so offiziell wie bei Jesus. Steine zu Brot machen. Anbetung und alle Macht gehört ihm. Spring ruhig von der Zinne des Tempels, ich will dich fangen. So offiziell haben wir es mit dem Teufel ja nicht zu tun. Nein, es ist anders. Unsichtbar, ein ständiger Kampf. 2. Korinther 11, 3. Hier schreibt Paulus: Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführt mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den wir nicht empfangen haben, oder ein anderes Evangelium habt, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Also, auch damals schon, schreibt Paulus: Ich fürchte, dass so wie Eva so langsam von Gottes guten Weg weggeführt wurde, auch eure Gedanken abgewendet werden von Christus. Und das schreibt er nicht an die Welt, das schreibt er hier an die Gemeinde in Korinth. Also ich denke, wir tun gut daran, wenn wir uns das auch zu Herzen nehmen. Denn es wird mit List getan, steht hier, dass unsere Gedanken von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus abgewendet werden. Er führt ja dann weiter auf, dass ein anderes Evangelium angenommen wird, dass ein anderer Geist empfangen wurde oder ein anderer Jesus gepredigt wurde, der nicht so geschrieben steht. Aber Herzen werden abgewendet, Gedanken werden abgewendet. Wie wir wissen, das passiert nicht schnell, das geht immer ganz langsam. Weniger Bibel lesen, mehr Internet. Weniger Gebet, mehr sollte es Gott mit seinen Geboten wirklich so ernst gemeint haben? Keine Götzen. Nichts ist uns wichtiger als der Herr. Gottes Worte wiegen mehr als die von meinem Chef. Gottes Worte wiegen mehr als die von meiner Frau. Achtung! Alles in unserer Umgebung ist schon vom Satan verkehrt worden, verdreht worden. Nachrichten ohne Gott, Schule ohne Gott, Gespräche ohne Gott. Aber es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. In Kirchen, wo Menschen Gott finden wollen, ist nur noch weltliche Weisheit zu hören. In Kirchen, wo Menschen Gott finden wollen, ist dann zu hören: Nehmt es nicht so genau mit der Sünde. Ist nicht ganz so ernst. In Kirchen, wo Menschen Gott finden wollen, ist dann zu hören: Gott möchte, dass es uns gut geht. Deshalb muss man das mit der Scheidung nicht ganz so genau nehmen. Immer mehr geistliche und körperlich kranke Menschen um uns herum. Immer mehr körperlich und geistige kranken Menschen. Und dabei meine ich nicht Jakob. Wer weiß, ob es Segen oder Fluch ist, das sehen wir hinterher. Und vielleicht das, was wir in unserem Leben als größten Segen hielten, war am Ende unser größter Fluch. Sicher ist, wenn uns dies oder das von der Nachfolge abhält, dann ist es der größte Fluch. Hat nicht Gott die Armen der Welt erwählt? Sicher ist, wenn dies oder das uns von der Nachfolge abhält, dann ist es der größte Fluch. Apostelgeschichte 2,40. Wie nennt Petrus da die natürlichen Menschen? Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die meisten unter uns haben das getan. Wir haben uns retten lassen aus diesem verkehrten Geschlecht. Aber es soll dazu dienen heute Morgen, dass wir uns das wirklich ganz neu bewusst und wieder wahr machen. Es ist ein verkehrtes Geschlecht unter uns. Nicht unter uns hier, sondern unter uns, in dem wir leben. Und da sind wir rausgerettet und da sollen wir Menschen weiter rausretten. Eine völlig verkehrte Gesellschaft. Wie nennt Jesus den natürlichen Menschen? Matthäus 17, 17. Jesus aber antwortete und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch erdulden, bringt ihn mir her. Jesus aber antwortete und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Also auch schon zur Zeit Jesu und zu allen Zeiten dieser Welt finden wir die gleiche Situation vor. Ein ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Wir denken ja immer, in der Zeit, in der wir gerade leben, ist es besonders schlimm. Wir haben es besonders schwer. Ja, die Zeiten ändern sich immer, die Menschen bleiben immer, oder heißt das immer noch so? Oder vielleicht einen noch, wie Jesus das bezeichnet, in Markus 8, 38. Die Menschen sagen immer, die Zeiten werden schlimmer. Die Zeiten bleiben immer, die Menschen werden schlimmer. Na egal, ist egal. Hier sagt Jesus, Markus 8, 38, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem sündigen und abtrünnigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen heiligen Engeln. Ein abtrünniges und sündiges Geschlecht. Eine abtrünnige und sündige Gesellschaft, in der wir wohnen. Damals wie heute. Also prüfen, vorsichtig sein. Und diese Ungläubige und das verkehrte Geschlecht greift immer wieder nach uns. Ständig, fortwährend. Und ich sage euch was. Das sündige und abtrünnige Geschlecht greift immer wieder nach uns. Und wir begreifen oft nicht, wie verdorben die Welt und ihre Gedanken sind. Von dem unsichtbaren Gott abhängen bedeutet nicht, keine Stütze zu haben. Die Stütze ist nur unsichtbar. George Müller hat das gesagt. Von dem unsichtbaren Gott abhängen bedeutet nicht, keine Stütze zu haben. Die Stütze ist nur unsichtbar. Das Unsichtbare ins Sichtbare übersetzen, das ist die Aufgabe der Christen. Dario Pizarro hat das gesagt. Das Unsichtbare ins Sichtbare übersetzen, das ist die Aufgabe der Christen. Die Predigt über die unsichtbaren Dinge wird nur wenig Wirkung haben, wenn das Leben die Bedeutung der sichtbaren Dinge predigt. John Charles Ridley hat das gesagt. Die Predigt über die unsichtbaren Dinge wird nur wenig Wirkung haben, wenn das Leben die Bedeutung der sichtbaren Dinge predigt. Wie wenig, wie kurz sind die Tage, die wir hier auf dieser Erde wandeln. Dann kommt der große Schritt in die andere, die wirkliche Welt, wo das Unsichtbare wichtig wird. Jim Elliot hat das gesagt. Wie wenig, wie kurz sind die Tage, die wir hier auf dieser Erde wandeln. dann kommt der große Schritt in die andere, die wirkliche Welt, wo das Unsichtbare wichtig wird. Die zwei großen Unbekannten, die zwei großen unsichtbaren Unbekannten. Unbekannt oder bekannt? Wie bekannt? Gut und böse, schwarz und weiß. Das sagen ja die Menschen um uns herum gerne mal. Michael, du darfst nicht alles nur schwarz-weiß sehen. Der gute Schöpfer und der böse Zerstörer. Satan hat nicht einen einzigen Baum erschaffen, nicht einen einzigen Walfisch. Auch wir nicht. Auch wir haben nicht eine einzige Sache erschaffen, aber zerstören. Kein Physiker konnte bis jetzt ein Gramm Wasser erzeugen. Nicht ein Gramm. Gut, wir wissen, Wasser entsteht nur, wenn Gott spricht. Und so ist es halt so, dass die Wassermenge exakt gleich bleibt seit der Erschaffung der Welt. Wir können zwar alle Fische rausfangen mittlerweile und die Meere verseuchen. Ich sag nur mit Chemie und Fukushima. Hinter alledem steckt immer das Unsichtbare. Der echte Besitzer dieser Welt bittet um seinen Besitz, klopft freundlich an, fragt nach. Der Fürst dieser Welt regiert einfach in dieser Finsternis. Es gibt leider kein Neutral. Es gibt leider wirklich keinen Atheismus. Es gibt nur den einen Gott. Mit ihm oder gegen ihn. Es gibt doch leider keine anderen Wege zu Gott. Die anderen führen zwangsläufig in die Hölle. Ja, das sind schlechte Nachrichten, wenn man das so sagen kann. Erste Korinther 15, 54. Hier schreibt Paulus wieder. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, das Unverwesliche, und das Sterbliche anziehen wird, das Unsterbliche, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Wenn aber die Verweslichkeit anziehen wird, die Unverweslichkeit, und die Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, steht fest, unerschütterlich, und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Was für gute Nachrichten, nach all den schlechten Nachrichten. Hoffnung, die nicht zuschanden werden lässt. Die Verweslichkeit, die wir überall um uns herum sehen. Tiere auf der Straße werden totgefahren. Es dauert dann keine 2-3 Tage, bis er völlig verschwunden ist, bis die Raben und andere Tiere es weggeholt haben. Deswegen, Dinosaurier sind dann gestorben und über Jahrmillionen Jahre sind der Erdstaub da drauf gefallen. Ne? Alles klar. Nee, alles Blödsinn. Aber wir sehen es, meine Schwiegeroma liegt gerade im Sterben. Die Verweslichkeit wird durch die Unverweslichkeit ersetzt. Die Sterblichkeit wird durch die Unsterblichkeit ersetzt. Und dann gibt es einen Sieg, der Sieg über den Tod. Am jüngsten Tage wird der Tod dann auch verschwunden sein. Lesen wir in der Offenbarung, es gibt keinen Tod mehr. Nur Ewigkeit in der Hölle oder beim himmlischen Vater. Und es gibt auch Sieg. Es gibt Hoffnung, es gibt Sieg durch Jesus Christus. Und auch uns ermutigt er dadurch, dass er sagt, dass wir feststehen sollen. In solch einer Welt, die uns immer wieder angraben will, die uns immer wieder durcheinander bringen will, die uns immer wieder verwirren will, festzustehen, unerschütterlich zu sein, aber auch weiter zuzunehmen im Werk des Herrn. Ich bin ganz begeistert davon, über die Flüchtlingsarbeit, dass hier so viele Leute hier freiwillig reinkommen bei uns. Wie lange muss mein Arbeitskollegen beknien, ob er vielleicht einmal kommen möchte? Ja, bringen wir es denen, die es haben wollen, geben wir es denen weiter, die es aufnehmen wollen. Ja, wir bewundern manchmal Menschen, die viel Glauben haben oder hatten. Wir bewundern Hiob, wenn er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Oder Paulus, wenn er sagt, ich weiß, an wen ich glaube. Was machen wir damit? Halbe Christen ist keine Option. Wie sagte jemand Schlaues, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Oder wie sagt die Bibel, wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir können nicht Gott dienen und dieser Welt. Wir können nicht Gott lieben und auch diese Welt lieb haben. Wir können nicht Gott dienen und dann mit Sünde spielen. Tja, wir wünschen uns mehr Kraft im Glauben. Ein letzter Vers von Paulus dazu. Und danach möchte ich bitten, zwei Brüder mit uns zu beten. Philipper 2,12. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifeln, damit ihr ohne Tadel seid lauter, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm, an dem Tage Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Amen.
Unser wunderbarer Schöpfer, unser Gott, wir preisen dich für deine Langmut, für deine Barmherzigkeit, für deine Gnade, für das Erlösungswerk durch Jesus Christus, deines Sohnes. Wir danken dir auch für dein Wort, dass du aus deinem Wort uns das Evangelium, die frohe Botschaft offenbart hast und dass wir an dich und deinen Sohn glauben können und dürfen. Wir danken dir für diesen Glauben, den du auch selber geschenkt hast und den du angefangen hast und auch zu Ende bringen möchtest und auch kannst, wenn wir das zulassen. Wir danke dir für diese Möglichkeiten, uns zu versammeln und dein Wort zu hören und dich anzubieten, Gemeinschaft zu haben, dein Wort zu lesen. Wir danken dir, da sind vielleicht für uns kleine Dinge, kleine Gaben, die wir von dir empfangen, aber das kann große Auswirkungen haben auf unser Leben und nicht auf uns, unser Leben, sondern auch auf das Leben von den Menschen, denen wir auch versuchen, dein Wort weiterzugeben. Wir danken dir, dass du uns leitest durch deinen Geist und dein Wort und deine Kinder. Wir danken dir, dass wir, die wir sehen können, dass du uns das Geschenk geschenkt hast, diese wunderbaren Gaben, dass wir hören können, dass wir gehen, dass wir kommunizieren können mit Menschen und auch mit dir. Wir danken dir für das große Vorrecht, dich anzubeten und zu dir zu beten und um Hilfe zu bitten. Wir danken dir dafür, dass du so, wir freuen uns, dass du so ein ganz reicher Gott bist, dass du gerne gibst, gerne schenkst und gerne hilfst und gerne leitest und führst. Wir danken dir dafür. Wir loben dich und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus.
Amen. Lieber wunderbarer Gott, du hast uns in diese verdorbene Welt gestellt und wir bitten dich darum, dass dein Wort in uns lebendig bleibt, dass wir die Werke vollbringen, zu denen du uns geschaffen hast. Wir freuen uns, dass wir so vielseitige Aufgaben vor uns haben. Wir denken an die Arbeit mit den Flüchtlingen zum Beispiel und bitten dich, dass du da reichlich Segen gibst, dass wir Menschen gewinnen, die dich noch nicht erkannt haben. Und lass uns die Evangelisation, die vor uns liegt, auch unter deinem Segen stehen. Lass Markus gesund bleiben, dass er seine Vorträge hier auch gut halten kann. Lass uns auch Menschen finden, die dich suchen, die wir einladen können. Und wir bitten auch für das neue Lebensjahr von Jona, dass du es segnen möchtest, dass du ihm hilfst in allem, was jetzt auf ihn zukommt, dass er die Schulzeit auch gut weiterhin durchlaufen kann und Erfolg hat und Freude hat an den Aufgaben, die vor ihm liegen. Ja, Vater, es ist Freude, zu dir zu gehören, in deinem Reich arbeiten zu dürfen. Und es erfüllt uns auch mit großem Frieden, mit einem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Hilf uns auch in Zukunft, dass wir auf deinen Rat hören, dass wir das tun, was du von uns erwartest. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen. Dann haben wir jetzt Pause und um 9:30 die Einladung zu Kinderstunden, Bibelstunden.